Herzlich willkommen zur 51. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut. Und ja, liebe Anna, heute geht's mal um eine Scheidungsfolgenvereinbarung. Schön, dass du mit dabei bist.
Vielen Dank, Andreas. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Meine heutige Co-Host, Anna Herzing, ja schon bekannt aus vorherigen Folgen, festangestellte juristische Mitarbeiterin hier im Deutschen Notarinstitut in unserem Referat für Familien- und Erbrecht. Wir besprechen ein Gutachten, das du ganz kürzlich erst verfasst hast. Es geht um einen Klassiker, was viele Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis natürlich kennen, aber wo uns jetzt dann doch irgendwie beim Erarbeiten des Gutachtens und auch bei der Durchsicht im Nachhinein nochmal aufgefallen ist. Da sind so ein paar Grundlagen drin, bei denen es sicherlich nicht schaden kann, wenn man die nochmal wiederholt. Wir können gleich vorwegnehmen, wir haben jetzt heute nichts besonders Neues und wir können auch leider die Frage, die der Notar uns gestellt hat, gar nicht konkret beantworten, weil es um eine Auslegungsfrage geht, aber wir haben das eben zum Anlass genommen, dieses Thema mal hier in die Podcast-Folge mit reinzunehmen. Worum geht's? Ich stelle den Sachverhalt vor. Also wir haben ein Ehepaar, die wollen sich scheiden lassen. Die leben im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft und also im Rahmen dieser Scheidung oder im Hinblick auf diese Scheidung soll also beim Notar eine Scheidungsfolgenvereinbarung geschlossen werden, und zwar jetzt im Jahr 2025. Und die Eheleute erzählen also im Wesentlichen Folgendes. Sie sagen, ja, also wir haben uns schon 2018 getrennt, also die Trennung ist schon eine Weile her und wir beabsichtigen also jetzt, uns scheiden zu lassen. Wir wollen Regelungen zum Unterhalt, wir wollen auch den Versorgungsausgleich ausschließen und zum Zugewinn, darum soll es jetzt gehen, wollen wir also folgende Vereinbarung treffen. Und zwar heißt es da jetzt wörtlich, rein vorsorglich verzichten wir auf etwaige jedwede Zugewinnausgleichsansprüche und nehmen diesen Verzicht gegenseitig an. Wir verzichten hiermit wechselseitig unwiderruflich auf die Geltendmachung etwaiger weiterer Zugewinnausgleichs- oder Vermögensauseinandersetzungsansprüche und weiterhin verzichten wir wechselseitig auf alle entstandenen und bis zu einer etwaigen Scheidung noch anstehenden Ansprüche aus sonstigen familienrechtlichen Rechtsverhältnissen, insbesondere also sowas wie Ehegatteninnengesellschaften und dergleichen. Also was die jetzt nicht ausdrücklich vereinbaren, ist, wir vereinbaren Gütertrennung, sondern die vereinbaren eben so nach dem Wortlaut, den der Notar uns hier übermittelt hat, wir verzichten auf jedwede Zugewinnausgleichsansprüche. Also das ist das, was hier gewollt ist. Und jetzt wird es bei dem einen oder anderen Hörer, bei der einen oder anderen Hörerin schon klicken, sie ein bisschen wissen, worauf es hier ankommt, also auf diese Abgrenzung zwischen der Vereinbarung einer Gütertrennung nach § 1408 und 1414 BGB eben in Abgrenzung zu dieser etwas versteckten Regelung im § 1378 Absatz 3 Satz 2 BGB, werden wir natürlich nachher alles noch vorlesen, wo es um diese Möglichkeiten der Verfügung über die Zugewinnausgleichsforderung eben geht. Also das ist der Schwerpunkt der heutigen Folge. Anna, sei mal so nett, vielleicht kannst du uns ein bisschen einführen in diese güterstandsbezogenen Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Scheidung, was es da eben für Möglichkeiten gibt.
Ja, sehr gern. Also wie du vorhin schon angekündigt hast, wir wollen heute etwas grundlegender einsteigen. Grundsätzlich kommen hier zwei unterschiedliche Gestaltungsvarianten in Betracht. Auf der einen Seite ein ganz klassischer Ehevertrag, also nach 1408 BGB. Die Ehegatten können ihre güterrechtlichen Verhältnisse durch Vertrag, also Ehevertrag, regeln. Hier geht es also um eine ganz grundlegende Ordnung der güterrechtlichen Verhältnisse. Und in diesem Rahmen kann ich dann auch eine Gütertrennung vereinbaren, natürlich dann nach 1414 BGB.
Genau, der 1414 BGB lautet Eintritt in die Gütertrennung, Satz 1. Schließen die Ehegatten den gesetzlichen Güterstand aus oder heben sie ihn auf, so tritt Gütertrennung ein, falls sich nicht aus dem Ehevertrag etwas anderes ergibt. Also wenn ich jetzt in diesen Ehevertrag reinschreibe, wir schließen den gesetzlichen Güterstand aus, dann tritt damit Gütertrennung ein im Sinne des Gesetzes. Natürlich schreibt man üblicherweise, wir vereinbaren Gütertrennung. Also man drückt es etwas klarer aus in den meisten notariellen Urkunden, die ich kenne, und nennt natürlich das Wort Gütertrennung ausdrücklich. Aber man könnte diese Rechtswirkung auch herbeiführen nach dem Gesetz, wenn man reinschreibt, wir schließen den Güterstand der Zugewinngemeinschaft aus. Da gibt es beides. Natürlich gibt es als drittes, aber das ist ja sehr, sehr im Rückgang befindlich, noch die Möglichkeit, Gütergemeinschaft zu vereinbaren. Wahnsinnig viele Detailfragen, wenn man Gütergemeinschaft vereinbart. Darum soll es heute, Klammer auf, zum Glück, Klammer zu, nicht gehen. Also das ist die eine Variante, man vereinbart Gütertrennung. Das kennt man ja jetzt üblicherweise dann, wenn man eben einen vorsorgenden Ehevertrag hat. Also wenn man sagt, die Ehepaare kommen jetzt, also das Ehepaar kommt zum Notar und schaut also jetzt in die Zukunft und sagt, ja, wir sind noch glücklich verheiratet, aber wir wollen eben da ein bisschen was regeln, dann vereinbart man eben, wenn es passt, Gütertrennung. Gibt natürlich Sachen, die dagegen sprechen, Sachen, die dafür sprechen. Aber das ist eher daher bekannt in diesen Scheidungsfolgenvereinbarungskonstellationen. Also wenn sowieso das Ende der Ehe schon absehbar ist, Da gibt es, wie du richtig sagst, ja beides. Also da gibt es ja wieder die Variante, Gütertrennung zu vereinbaren oder eben das Zweite, das du uns jetzt vorstellst.
Genau, also die zweite Option, eine Scheidungsvereinbarung, ich nenne es mal im engeren Sinne. Das wäre dann eine, so eine Auseinandersetzungsvereinbarung nach 1378 Absatz 3 Satz 2 BGB. In Absatz 3 ist erstmal geregelt, dass die Ausgleichsforderung, also die Zugewinnausgleichsforderung, mit der Beendigung des Güterstandes entsteht und dann ab diesem Zeitpunkt an vererblich und übertragbar ist. Und der Satz 3 regelt, dass grundsätzlich über eine solche Ausgleichsforderung nicht verfügt, also nicht, die Ehegatten können sich nicht verpflichten, über die Ausgleichsforderung zu verfügen und sie können auch nicht über diese Ausgleichsforderung verfügen. Und in Satz 2 ist dann aber als Ausnahme geregelt, dass während eines Scheidungsverfahrens für den Fall der Auflösung der Ehe eine solche Vereinbarung zwischen den Ehegatten doch getroffen werden kann.
Also der Paragraph 1378 Absatz 3 Satz 2 enthält ja, also prima facie, nur eine Formvorgabe, setzt aber sozusagen in dem Wortlaut dann voraus, dass da doch in bestimmten Grenzen eine Vereinbarung über diese Ausgleichsforderung möglich ist. Ich lese ihn noch einmal vor. Da heißt es, eine Vereinbarung, die die Ehegatten während eines Verfahrens, das auf die Auflösung der Ehe gerichtet ist, für den Fall der Auflösung der Ehe über den Ausgleich des Zugewinns treffen, also eine Vereinbarung über den Ausgleich des Zugewinns, bedarf der notariellen Beurkundung. Also beurkunden muss man am Ende des Tages beides, sowohl die Gütertrennung nach 1408 fortfolgende 1414, da ergibt es sich ja aus Paragraph 1410, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau, Form. Oder eben auch diese, wie du es jetzt genannt hast, Scheidungsfolgenvereinbarung hier im engeren Sinne, diese Regelung nach, oder diese Vereinbarung nach 1378 Absatz 3 Satz 2 BGB, auch die bedarf der notariellen Vereinbarung, der notariellen Beurkundung, aber es ist eben inhaltlich was anderes, ob ich Gütertrennung vereinbare und damit ja, wie du wirklich sagst, so grundlegend meinen Güterstand ändere, oder ob ich eine Vereinbarung über den Ausgleich des Zugewinns treffe. Ist ein bisschen kryptisch, was das eigentlich heißt, im Sinne des Paragraphen 1378 Absatz 3 Satz 2, das ist die zweite Variante.
Genau. Und im Hinblick auf diese scheidungsbezogene Auseinandersetzungsvereinbarung, also die nach 1378 Absatz 3, besteht eben die Besonderheit, dass der Wortlaut hier vorsieht, dass sie während eines Verfahrens, das auf die Auflösung der Ehe gerichtet ist und für den Fall der Auflösung der Ehe getroffen wird. Das heißt, wir haben hier diesen ganz konkreten Scheidungsbezug. Die Scheidung muss unmittelbar bevorstehen im Vergleich zu einem Ehevertrag, der, wie du vorhin auch meintest, ja unabhängig von dem konkreten Zeitpunkt geschlossen werden
also
kann.
Also meistens wollen sich die Leute bei Beurkundung eines Ehevertrags ja nicht scheiden lassen.
Ganz genau, ja.
Sondern sorgen nur vor für den Fall, dass sie es dann in der Zukunft doch irgendwann tun müssen oder tun wollen. Das ist klar, aber haben wir sozusagen zeitlich eine ganz andere Perspektive, ein ganz anderes Setting.
Ja, ja.
Das Problem für die Praxis ist so ein bisschen dieses genaue Verständnis oder die genaue Bedeutung, die genauen Einschränkungen, die sich durch diese Schranken aus dem 1378 Absatz 3 Satz 2 ergeben. Also was bedeutet das konkret im Verfahren, das auf die Auflösung der Ehe gerichtet ist? Was bedeutet konkret für den Fall der Auflösung der Ehe? Also da an der Subsumption dieser Begriffe, damit werden wir uns gleich ja noch ein bisschen befassen. Was, denke ich, auch den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen klar ist, es geht hier oft darum, die Auswirkungen auf die Notargebühren dann eben beeinflussen zu können, gerade von Seiten Dritter, also von Seiten der Beteiligten oder auch von Seiten der Anwälte kommt häufig der Vorschlag, eben so eine Vereinbarung nach 1378 Absatz 3 Satz 2 zu treffen, weil die gebührenrechtlich anders behandelt wird als die Vereinbarung einer Gütertrennung. Und dann muss man eben auf der einen Seite genau gucken, passt diese Vereinbarung nach 1378 Absatz 3 Satz 2 BGB tatsächlich zum Willen der Beteiligten und auf die konkrete Situation? Also es ist dann die Aufgabe des Notars nach 17 Beurkundungsgesetz hier den Willen der Beteiligten zu erforschen und eben die richtigen oder die besten rechtlich möglichen Gestaltungsmittel dann vorzuschlagen oder auch auf Risiken anderer Gestaltungen hinzuweisen. Aber die zweite Frage, und das ist die, bei der da tatsächlich viel diskutiert werden kann, ist die, ob es rechtlich überhaupt geht. Also ob ich in der konkreten Situation, in der die Ehegatten jetzt zu mir kommen und diese Vereinbarung nach 1378 Absatz 3 Satz 2 BGB wollen, die überhaupt abschließen kann, also ob mir das Gesetz diese Möglichkeit eben gibt. Und da, das werden wir jetzt in unserem nächsten Punkt sehen, ist, ja, da wird so gut wie alles vertreten.
Genau, also du hast es jetzt schon so ein bisschen angekündigt. Im Hinblick auf den 1378, da haben wir einfach eine Thematik mit dem zeitlichen Anwendungsbereich. Also wann kann ich diese scheidungsbezogene Vereinbarung überhaupt treffen? Wenn wir uns den Wortlaut anschauen, dann habe ich hier also ganz klar den Anhaltspunkt, die Ehe, also eine Vereinbarung, die die Ehegatten während eines Verfahrens, das auf die Auflösung der Ehe gerichtet ist, treffen. Das heißt, wir bräuchten hier die Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens und erst ab diesem Zeitpunkt könnten wir dann eine solche scheidungsbezogene Vereinbarung treffen.
Also das ist, denke ich, auch nach meinem Kenntnisstand unstreitig. Mhm. Das heißt, wenn die Beteiligten jetzt zu mir kommen und sagen, jawohl, also wir haben den Scheidungsantrag schon gestellt und wir haben jetzt also beschlossen, nach Rücksprache mit unserem Rechtsanwalt, wir lassen die Scheidungsfolgen nicht durch das Gericht klären, sondern wir machen es eben so, dass wir im Wege einer notariellen Scheidungsfolgenvereinbarung diese Punkte schon ausräumen, dann, denke ich, sind wir klar im Anwendungsbereich des 1378 Absatz 3 Satz 2, da kann man auch diese entsprechende Verzichtsvereinbarung dann eben abschließen. Aber was ist halt davor?
Ja. Genau, also das ist so der problematische Anwendungsbereich. Und dann gibt es hier eben Literaturstimmen, die sagen, also eben mit Blick auf dieses Wortlautargument, nein, also vor diesem Zeitpunkt sind solche scheidungsbezogenen Vereinbarungen nicht zulässig, sondern eben erst nach Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens. Dann gibt es aber eine Gegenauffassung und die stützt sich im Wesentlichen auf eine ältere Rechtsprechung des BGH.
Ja, BGH NJW 1983, also mittlerweile 40 Jahre Unklarheit.
Genau. Und da wird eben vertreten, dass sich auch bereits vor Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens eine solche scheidungsbezogene Vereinbarung treffen kann. Und dann wird aber nochmal einschränkend zum Teil vertreten, dass das dann nur zulässig sei, wenn bereits eine klar manifestierte Scheidungsabsicht besteht. Also es muss schon ein Bezug zu einem konkreten Scheidungsverfahren bestehen, um dann diese scheidungsbezogene Vereinbarung treffen zu können und nicht einfach anlasslos in einem Zeitraum, also in einem unbestimmten Zeitraum vorab.
Also wenn es jetzt hier so gewesen wäre, das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr, ne, dass die sich dann 2018 trennen und vielleicht 2018 schon sagen, ja, jetzt lassen wir uns aber wirklich scheiden. Mhm. Und dann treffen die diese Vereinbarung nach, also der Scheidungsantrag ist aber noch nicht gestellt zu dem Zeitpunkt und dann treffen die Vereinbarung nach 1378 Absatz 3 Satz 2 BGB und verzichten da irgendwie auf diese Zugewinnausgleichsforderung. Und dann kommt es aber halt doch nicht zur Scheidung. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt mit dieser Vereinbarung? Mhm. Also wenn die sich dann 2025 scheiden lassen, dann habe ich ja immer noch im Zeitpunkt, in dem wir diese Vereinbarung geschlossen haben, halt nicht diesen konkreten Bezug oder auch nicht diese konkrete Absicht. Das sieht man ja dann, das zeigt ja dann der Zeitablauf ganz klar, dass man damals halt offensichtlich das nicht so konkret beabsichtigt hat, wie man vielleicht meinte, weil es ja nicht zur Scheidung kam. Sodass ich dann ja die, also schon ganz, ganz interessant und für die Praxis ja durchaus auch dann gravierende Folgefragen stellen, nämlich was ist jetzt mit der Vereinbarung? Mhm. Ist die jetzt wirksam? Haben die jetzt da verzichtet oder nicht? Wenn sich dann nämlich doch plötzlich einer anders überlegt und sagt, ach ja, der Verzicht damals, der war, ging ja doch gar nicht, ich habe ja gar nicht verzichtet. Jetzt würde ich es aber doch ganz gerne auf Heller und Pfennig ausgerechnet haben, wie viel Zugewinn ich Ausgleich ich wirklich kriege und genau den fordere ich dann auch. Ne? Also das ist ja, das ist so ein bisschen das Risiko, das da eben dahinter steckt aus der Praxis. Also meine sehr kurze Erfahrung ist da, wenn man dann den Beteiligten sagt, ja, aber wenn sie sich jetzt nicht scheiden lassen, dann wirkt es möglicherweise nicht. Da hätte man natürlich Kopfschütteln, weil wenn die schon beim Notar sitzen, haben die natürlich schon konkret vor, in der Regel sich scheiden zu lassen. Aber es gibt halt diese Fälle, in denen das dann doch aus irgendwelchen Gründen, man weiß es nie, das Leben ist bunt, halt dazu kommt, dass sich das verzögert. Mhm, ja. Dann habe ich also diese Fragen. Und natürlich sind jetzt so Begriffe wie konkret beabsichtigt oder klar manifestierte Scheidungsabsicht dann ja doch wieder schlecht objektivierbar oder ich kann es schlecht mit objektiven Mitteln dann halt genau belegen, was es jetzt sein soll. Also so richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, Anna, Sicherheit zum jetzigen Zeitpunkt nicht so richtig.
Ist schwierig, ja. Genau. Also im Hinblick auf diese ungewisse Zeitkomponente, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, wann dann tatsächlich das Scheidungsverfahren anhängig wird, lässt sich aus gestalterischer Hinsicht vielleicht überlegen, dass man in der Vereinbarung einen Zeitpunkt aufnimmt, bis dahin dann das Scheidungsverfahren anhängig sein müsste. Das ist vielleicht eine Option, die zum Teil diskutiert wird, um da mehr Klarheit zu schaffen. Aber natürlich lässt sich es auch, also
sozusagen technisch oder untechnisch so eine Art Bedingung, dass ich halt sage, dieser Verzicht soll halt wirken, wenn wir bis dahin oder.
Genau, aber natürlich habe ich hier dann trotzdem eine Problematik, je nachdem in welcher Phase oder in welchem Zustand sich die Ehe oder die Beziehung der Leute befindet, dort eine Zeitfrist festzusetzen.
Das ist ja also einerseits das Gute, andererseits halt das Unsicherheitsstiftende, dass die sich ja noch ein bisschen einig sind, wenn die beim Notar sitzen. Ja. Ne? Also dann kann es ja auch sein, dass die sich danach noch mal mehr einig werden und sich dann vielleicht doch nicht scheiden lassen. Das kommt ja immer mal wieder vor.
Ja.
Das ist interessant. Okay, aber ich habe dich jetzt unterbrochen. Du wolltest vielleicht noch damit abschließen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man es zum jetzigen Zeitpunkt dann einfach nicht genau sagen kann, ab wann davor das dann geht, oder?
Genau, ganz genau. Also so diese Argumentation des BGH ist eben so ein bisschen, dass er meint, dass der Wortlaut der Vorschrift aus 1378 enger sei, als der Telos es erfordert. Also nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift will man die Ehegatten davor schützen, durch diese Formvorgabe unüberlegt über ihren Zugewinnausgleich zu disponieren. Und dementsprechend soll hier ein Schutz erreicht werden.
Ah, okay,
und dieser Schutz, der könne auch in einem Stadium kurz vor dem Verfahren erreicht werden, weil dort die wirtschaftlichen Verhältnisse schon klar genug, also sich abzeichnen würden und dementsprechend auch kurz vor Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens eine solche Vereinbarung zulässig sei. Aber
das lässt sich schon hören und das hört der Notar natürlich gerne, ja, dass der 13, also an sich, dass der 1378 Absatz 3 Satz 2 seinem Telos nach halt die notarielle Beurkundung oder die Zwecke der notariellen Beurkundung nach vorne stellt. Also es geht darum, dass die Beteiligten da vernünftig beraten werden, dass die wissen, was sie tun. Und es aber nicht der Zweck dieser Vorschrift ist, die Beteiligten in zeitlicher Hinsicht hier besonders einzuschränken. Mhm. Ja, okay, das lässt sich also nicht von der Hand zu weisen.
Genau,
ja.
Das ist so die Argumentation des BGH.
Aber dadurch ergibt sich dann eben halt als Reflex diese Rechtsunsicherheit, dass ich halt dann nicht weiß, wie weit im Vorfeld es dann entsprechend geht. Im vorliegenden Fall ist es jetzt natürlich total blöd, wir können es nicht genau sagen. Wir haben halt einfach diese beiden Varianten, in die es halt gehen kann, dass wir entweder sagen, das war halt tatsächlich auch dem Willen der Beteiligten nach als solche rein scheidungsbezogene Vereinbarung im Sinn des 1378 Absatz 3 Satz 2 gewollt, würde ich auch so lesen, weil die schreiben ja nicht, wir vereinbaren Gütertrennung oder wir heben den Güterstand der Zugewinngemeinschaft auf, sondern die schreiben ja, wir verzichten hier auf die Zugewinnausgleichsforderung. Also dem Wortlaut nach würde ich sagen, sind wir schon eher im 1378 Absatz 3 Satz 2 BGB. Ob das aber konkret dann geht, so wie es jetzt hier aussieht, können wir ja noch nicht, wobei in dem Fall hatten sie jetzt, glaube ich, den Scheidungsantrag schon gestellt. War nicht mitgeteilt. Okay, das war leider so, dass der Notar uns diesen nicht ganz unmaßgeblichen Teil nicht gesagt hat. Das kommt ja leider manchmal vor. Aber insofern konnten wir dann hier leider als deutsches Notarinstitut dem Notar keine ganz konkrete Auskunft geben. Aber selbst wenn er uns alles mitgeteilt hätte oder wenn die Beteiligten ihm da alles mitgeteilt hätten, wäre immer noch eine gewisse Rechtsunsicherheit geblieben.
Genau.
Was ja letztlich schon, und das kann man dann vielleicht auch festhalten, dafür spricht, dass es im Zweifel halt zumindest sicherer ist, Gütertrennung zu vereinbaren, weil dann ist klar, was gewollt ist. Und unter Umständen, wenn man sich diese beiden, also die Konsequenzen der beiden Gestaltungen so will ich bis zum Ende vor Augen führt, kann es ja auch sein, dass die Gütertrennung tatsächlich dem Willen der Beteiligten deutlicher entspricht. Also gerade dann, wenn sich das Verfahren hinzieht, habe ich ja auch Auswirkungen auf die Pflichtteilsansprüche. Da gibt es ja Änderungen, je nachdem, ob ich in Gütertrennung verheiratet bin oder in Zugewinnausgleich. Das macht ja dann unter Umständen halt da halt an dem Punkt auch nochmal was aus. Okay, ja, Anna, also heute leider keine klaren Lösungen und auch keine Rechtsfortbildung durch das DNI, aber zumindest nochmal eine kleine Erinnerung an die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, die jetzt vielleicht nicht tagtäglich damit zu tun haben. Ich denke, die es öfter haben, die kennen natürlich diese Diskussion, aber für alle anderen ist es vielleicht eine kurze Erinnerung, kurze Wiederholung dazu, dass es daher diese beiden Varianten gibt und dass man bei so Scheidungsfolgenvereinbarungen halt aufpassen muss, diese gerade von anwaltlicher Seite, Klammer auf, manchmal vielleicht auch wegen diesem Gebührenaspekt, Klammer zu, vorgeschlagene Lösung des bloßen Verzichts auf den Zugewinn. Das geht nicht immer, da gibt es gewisse Rechtsunsicherheiten, je nachdem in welchem Verfahrensstadium ich mich befinde. Das ist die rechtliche Seite und dann gibt es eben noch den anderen Aspekt, dass man natürlich auch gucken muss, ob das wirklich dem Willen der Beteiligten am besten entspricht oder ob nicht doch eben die Gütertrennung dann das Richtige ist. Vielen herzlichen Dank, ja, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.